Fleißig am Rumbrennen.
Fleißig am Rumbrennen, ja. Einmal die Woche brennt so ein bisschen rum.
Das ist die Feingeisterei von Fabian Rohrwasser. Das ist eine Brennerei, die gehört zu Gut Basthorst. Ist im Grunde genommen im selben Jahr gebaut worden wie, unsere Fasslager. Und wir sehen sogar jetzt gerade den Fabian bei der Arbeit.
Hallihallo.
Wir können ja mal kurz reingucken, wenn du
willst. Ja, gerne.
So war es also geschehen. Bei den Aufnahmen zu Episode 36, meinem Besuch auf Gut Basthorst, bei Angela und unserem Fass, stolperten wir quasi über Fabian Rohrwasser. Und damit herzlich willkommen zu Episode 37 von Pappkameraden. Schauen wir mal rein in die Feingeisterei.
Was machst du denn?
Ich brenne hier alles Mögliche, vom Obstbrand bis Gin, Whisky.
Whisky auch.
Irgendwann mal, wenn wir groß sind. Haben wir eine kleine Ergänzung zu dem hervorragenden Sortiment, aber es dauert noch ein paar Jahre rum, zum Beispiel als nächstes.
Spannend.
Ja.
Okay.
Whisky ist ja immer so was Langfristiges, was richtig Spaß macht.
Da braucht man viel Zeit und Geduld, ne?
Genau.
Ah, und hier gibt es eine eigene Brennblase.
Ja.
Das sieht ja interessant aus. Muss ich auch gleich nochmal Fotos machen, wenn ich darf.
Klar, auf jeden Fall.
Geistrohrtemperatur.
Richtig.
Was wird gerade gebrannt?
Rum. So gerade am Aufwachen, sozusagen. Und da ist es noch alles ganz kalt. Hier knapp über 20 Grad. Da friert der Alkohol noch.
Hat noch gar nicht richtig angefangen.
Dummerweise wieder noch flüssig in der Maische. Deswegen ist noch alles kühl hier.
Aber jetzt wird gerade angeheizt.
Ja.
Mit einem schönen Holzfeuer. Ja, cool.
Fabian wollte natürlich wissen, warum ich mit einem Mikrofon bewaffnet über Gut Basthorst laufe. Und so erzähle ich ihm, dass ich gerade auf dem Weg zum Pappkameradenfass bin. Das fand er natürlich sehr spannend.
Hab ich mit meinen Hörern gemeinsam ein Fass gekauft. Nicht schlecht, ne?
Als Gemeinschaftsprojekt?
Als Gemeinschaft, klar. Crowdfunding sozusagen.
Perfekt.
Nicht schlecht, ne? Vielleicht wäre das auch was für euch hier, wenn du mal ein Whiskyfass anlegen willst, um die Zeit zu überbrücken.
Ja, warum nicht?
Warum nicht? Kommt man gleich auf gute Gedanken.
Ein guter Gedanke war dann auch, dass ich mich später noch länger mit Fabian unterhalten wollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Viel Spaß mit einem kleinen Interview, bei dem ich nicht nur sehr viel über Fabians Betrieb, sondern auch über die Brennkunst im Allgemeinen lernen konnte. Den Begriff Deflegmator zum Beispiel kannte ich noch gar nicht. Nun, Fabian hat gern erzählt, also zugehört.
Eine Brennerei, das Ganze mit einer 150 Liter Brennblase als Verschlussbrennerei ausgebildet. Und seit 2013 auf Gut Basthorst.
Ah, also noch relativ jung eigentlich, ne?
Ja und nein, hier oben ja. Für mich war es ein Umzug. Okay. Meine Frau hatte Heimweh, da habe ich gedacht, ich traue mich mal von Franken in den Norden.
Okay, jetzt springen wir schon zum zweiten Mal direkt ins Gespräch. Als wir vorhin reingestolpert sind, war ich nur kurz drin. Du scheinst gern erzählen zu wollen, deswegen freue ich mich, dich interviewen zu können. Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Ist meine Hörer wissen, wer du bist?
Schaffe ich natürlich, selbstverständlich. Mein Name ist Fabian Rohrwasser und ich bin Inhaber der Feingeisterei, der Brennerei auf Gut Basthorst.
Okay.
Jetzt so ganz offiziell.
Jetzt haben wir es ganz offiziell gestartet. Vielen Dank, dass ich hier kurz mit dir sprechen kann. Sieht sehr spannend aus, alles hier. Und tatsächlich auch noch recht neu. Eben war ich drüben bei Magmyra, da ist das Gebäude noch recht alt. Das hier sieht neu gebaut aus.
Das ist richtig.
Hast du das gebaut?
Als wir uns damals entschlossen haben, auf dem Gut Fuß zu fassen, sind wir mit Enno Freiherr und Rufin von Gebäude zu Gebäude gegangen und haben überlegt, passt die Brennerei hier rein, passt sie nicht rein. Und nachdem das ja alles ganz schöne, alte, historische Gutsgebäude sind, gibt es teilweise viel Platz, aber keine Infrastruktur. Weil wir brauchen ja Wasser und Kanalanschluss und alles sowas. Oder eben...
Ja.
Infrastruktur, aber kein Platz. Und dann haben wir uns entschlossen, auf dem Gutsgelände die Brennerei neu zu errichten.
Mhm.
Also insofern, ja, das Gebäude ist neu.
Ja.
Die Anlage nicht.
Aha.
Die blinkt nur so, weil es natürlich faule und fleißige Brenner gibt. Die fleißigen polieren alle 14 Tage ihre Anlage, damit das Kupfer schön glänzt. Die faulen lassen sich einmal lackieren und dürfen nur noch abstauben. Die Variante habe ich da mal vorsichtshalber gewählt.
Aha, ist also lackiert.
Ja.
So.
Also die 10 Jahre alte Brennerei und tut seitdem ganz ordentlich ihren Dienst.
Verschlussbrennerei, genau. Hier ist irgendwie alles in Kästen eingepackt.
Genau.
Verblombt.
Also wenn du gut bist, findest du alle 61 Blomben an dem kleinen Apparat.
Bestimmt nicht.
Die der Zoll in liebevoller Kleinarbeit angebracht
hat. Achso, da stimmt, da drin, da an diesen ganzen kleinen Hebeln ist auch überall nochmal.
An jeder Stelle, die irgendwo, beweglich. Wo man irgendwie an den Alkoholdampf käme, beweglich oder unbeweglich, egal, jede Verschraubung, die irgendwo, die man öffnen könnte, um an Alkohol zu kommen, ist verblombt. Bis zu den Wasserhähnen der Spülanlage, der Reinigungsanlage da drin.
Okay, cool. Und hier seid ihr hergezogen mit dieser Anlage. Warum? Wenn die schon 8 Jahre lief, bevor ihr hergezogen seid?
Meine Frau hatte Heimweh, das ist ganz einfach. Ich bin gebürtiger Frank und auch da hatte ich eben die Brennerei im Betrieb.
Ja.
Und irgendwann haben wir uns entschlossen, wir ziehen für sie zurück und für mich neu in den Norden.
Ja, spannend. Aber hier gibt es ja auch viel, was man brennen kann, oder?
Hier gibt es sehr viel.
Was machst du so insbesondere? Also
es
riecht gerade... Es riecht nach allem Möglichen, ehrlich gesagt, hier drin. Was machst du gerade?
Ja, den Geruch erkennt immer keiner, wenn er in eine Obstbrennerei kommt. Also es gibt viele, die sagen Himbeere oder Ähnliches. Ja. Nein, das ist Rum.
Aha.
Ich bin also
jetzt gerade am Rumbrennen.
Ich glaube, jetzt
Fleißig am Rumbrennen.
Fleißig am Rumbrennen, ja. Einmal die Woche brenne ich so ein bisschen rum. Nein, von der Ausrichtung her ist es ja primär eine Obstbrennerei gewesen, sage ich jetzt mal so.
Typisch süddeutsche.
Genau, typisch süddeutsche Obstbrennerei.
Ja.
Und jetzt haben wir uns gedacht, es ist Sommer und welches Obst ist denn jetzt schon reif? Gut, Kirschen könnten wir so langsam in Angriff nehmen, aber vorher gibt es natürlich nichts, was man so schönes brennen kann.
Mhm.
Und da haben wir uns gedacht, wir gehen so ein bisschen in die großen Spirituosen, also Gin, Rum ist jetzt im Werden und solche Geschichten kommen dann auch. Ist natürlich viel Vorarbeit, gerade wenn man auch mal später perspektivisch Richtung Whisky denkt.
Ja,
das wird schon gebrannt hier. Und,
hast du schon Whisky gebrannt?
Ja, natürlich.
Okay.
Klar.
Und der liegt jetzt irgendwo.
Der liegt irgendwo.
Hier im Magmyra-Lager.
Nein, da nicht. Sonst kommen wir zolltechnisch durcheinander.
Das Ach so,
okay. ist ja eine Wissenschaft für sich.
Das ist ein eigenes Lager.
Klar.
Okay.
Aber
wir müssen zwischendurch mal nach der Temperatur gucken.
Nachdem es warm genug ist, ein bisschen die Luftzufuhr verringern, damit hier das nicht zu schnell kocht.
Der Rum soll ja nicht überkochen, stimmt.
Genau, das ist so, je langsamer destilliert ist, desto schöner, das werdet ihr ja alle kennen, desto schöner und genauer kann man die verschiedenen Fraktionen eben abtrennen.
Mhm.
Und ich habe ja den Vorteil einer kleinen Anlage und den Nachteil einer kleinen Anlage.
Der Nachteil ist, kommt nicht viel raus.
Kommt nicht viel raus und man muss immer bei jedem Durchlauf sehr genau arbeiten, weil hier wird in einem Durchlauf gebrannt und nicht im Rohbrand-Fernbrand-Verfahren.
Mhm.
Das heißt, jedes Mal zählt.
Ja. Okay. Und der Vorteil ist, kannst du viel ausprobieren.
Genau, man kann viel ausprobieren, man kann auch mal kleine Chargen machen,
ja.
ohne dass was Großes passiert.
Okay.
So, krass, das Ganze.
Jetzt sagt hier gerade Geistrohrtemperatur 76 Grad.
Ja.
Was ist das Geistrohr?
Das Geistrohr ist, also dieses Thermometer misst an der Stelle kurz bevor der Alkoholdampf wieder flüssig wird, also kurz vor dem Kühler. Das ist so die letzte ausschlaggebende Temperatur, die dann einfach über die Zusammensetzung des Dampfs was sagt. Also Siedetemperatur unseres Trinkalkohols, Ethanol, sind 78,3 Grad. 76,6 weiß ich, da kann noch kein Ethanol dabei sein. Das ist alles garantierte Vorlauf, brauchen wir nicht aufzusammeln.
Mhm.
Das würde den Brand nur kratzig, scharf, methanolhaltig machen.
Ja.
Das will keiner.
Ja, nee. Aber jetzt steigt es ja noch.
Genau, also im Kessel sind wir schon höher. Sind wir bei 86 Grad etwa.
Mhm.
Aber hier ist nun ein sehr niedriger Alkoholgehalt im Dampf drin. Weil die Maischen ja so zwischen 5 und 8 Volumenprozent Alkohol haben.
Okay.
Das heißt, es ist gerade richtig, dass er anfängt zu verdampfen, der Alkohol. Und die dann so langsam einsammeln können. Im Deflegmator sieht man schon, es tropfte ein bisschen was.
Was ist das?
Der Deflegmator, die Verstärkerkolonne, Deflegmator. Gibt es bei Whisky-Brennereien wahrscheinlich eher nicht oder selten?
Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht so viele Distillerien besucht. Also bis auf Wackmühra war ich noch in keiner Distillerie.
Wie? Das sind Bildungslücken. Ganz,
ja, absolut.
Ganz extrem. Also dann fange ich mal so ganz von vorne an. So ganz vom Prinzip her brauche ich nur eine Brennblase, wirklich gesprochen, einen Kochtopf und irgendein Gerät, das mir den entstandenen Dampf wieder abkühlt.
Ja, genau.
Kühler. Das ist alles, was ich für eine einfache Brennerei brauche.
Ja.
Der Nachteil an diesen einfachen Brennereien ist, dass ich bei der Gärung immer entstehende Nebenprodukte, Methanol und Fuselöle, also langkettigere Alkohole, nicht vernünftig abtrennen kann, weil Maischen normalerweise sehr niederprozentig sind und der entstehende Dampf dieses eben auch ist. Also die erste Dampfphase hat so plus minus 40% Alkohol.
Ja.
Da kann ich diese Nebenprodukte schlecht aussortieren,
ja,
weil ich viel zu viel vom Guten mit verwerfen müsste.
Mhm.
Und deswegen hat man in den Brennereien immer zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Entweder im Rohbrand-Feinbrand-Verfahren.
Mhm. Also das ist das, was die Whisky-Distillerien machen.
Genau, ich mache einen Rohbrand,
Double-Distilled
und nehme dann meinen Rohbrand, destilliere ihn wieder. Der Rohbrand hat so je nach Anlage 25, 30 Volumenprozent, manche auch mehr. Und da kann ich natürlich in der Dampfphase wesentlich höher volumenprozentig kommen und wesentlich besser abtrennen.
Lenke ich dich hier gerade doll ab, weil die Geistrohrtemperatur steigt jetzt.
Ja, ich habe alles im
Blick. Keine
Sorge.
Das ist jetzt
genau richtig so.
Ja, super.
Okay, kannst du auch sehen, hier gibt es so eine Art Bullauge, so ein kleines Sammelgefäß. Da tröpfelt das Destillat jetzt gerade rein.
Ja.
Fast 3 Liter, das heißt, ich weiß, kann ungefähr abschätzen, wie viel es ist. Das ist ja jetzt nicht die erste Rumschale, die ich brenne.
Okay.
Da kann man die Vorlaufmenge schon ganz gut,
gut
abschätzen, wie viel das sein muss.
Ja.
Genau, und die zweite Art, um wieder darauf zurückzukommen, der Destillation ist ein Durchlaufverfahren sozusagen.
Mhm.
Und funktioniert nur, wenn man ein zusätzliches Bauteil in der Brennerei hat. Zwischen Brennblase und Kühler einen sogenannten Verstärkerkolonne.
Aha.
Die kann ganz unterschiedlich gearbeitet sein. In unserem Fall hier besteht es aus einem Deflegmator oben. Das ist dieses Teil mit den kleinen Löchlein da drin.
Ja.
Das ist so eine Art Vorkühler, temperiert auf plus minus 80 Grad.
Ja.
Und hier einen für den Hersteller eben patentierten Bauteil, das nennt er Aromat, so eine Art Wendeltreppe. Wenn man das Ganze auffalten würde.
Sind so komische Kugeln drin.
Ne? Ja, die Kugeln ist die Zip-Anlage, also die Reinigungsanlage.
Ach so, okay.
Wenn du hier reinguckst, siehst du mal, da siehst du so einen Eingang und wenn man so genau guckt, sieht es aus wie so eine Wendeltreppe, so eine Schnecke.
Ach so, aha.
Wenn du dieses Ding aufhalten würdest, hättest du eine resultierende Länge von etwa 10 Metern und du siehst eine Temperaturdifferenz von etwa 4 Grad. Unten und oben.
Ja, genau.
Oben ist ein bisschen kühler, unten ein bisschen wärmer, weil unten strömt der frische Dampf rein. Und die Theorie von diesem Teil ist, wo es kühler ist, kondensiert schon was.
Ja.
Klar, je wasserhaltiger, je langkettiger Alkoholmethyle, je fuselölhaltiger, desto schwerflüchtiger, desto höherer Siedepunkt. Das heißt, das könnte schon kondensieren. Fließt dann runter, diese hübsche Treppe. Und nachströmender, frischer, heißer Dampf könnte eventuell aromatische Bestandteile, die noch drin sind, wieder rauslösen, weiter transportieren. Das ist die Spezialität dieser Anlage. Im Regelfall hat man sogenannte Verstärkerböden, Glockenböden.
Interessant. Nee, habe ich noch nie so gesehen.
Ja, die Obstbrenner haben so etwa 3 Glockenböden. Wenn du jetzt, je mehr Böden du in so eine Anlage einbaust, das sind dann sozusagen Stufen der Destillation, desto hochprozentiger kommst du.
Mhm.
Aber also bei etwa 35 wären wir bei Neutralalkohol. Was wir ja nicht wollen.
Nee.
Wir wollen soll ja
auch noch nach was schmecken.
Genau, wir wollen ja möglichst aromatische Sachen da erzeugen.
Ja.
So, ein Handgriff. Jetzt habe ich die Vorlage zugemacht. Jetzt werde ich als nächstes mal probieren. Ist der Alkohol schon gut? Ist der Vorlauf alles, ist da alles weg? Oder haben wir noch Reste, die wir verwerfen müssen?
Aha, jetzt wird das Glas erstmal ausgekippt.
Ja. Ist ja alles verblombt, da kommen wir nichts ran. Ich mache da so einen Probennehmer, den man da betätigen muss. Ein ganz lustiges Bauteil.
Aha.
Das mit den meisten Plomben. Ja, das musste erst geeicht werden.
Der bewirkt dann, dass man...
Dass ich genau 2 Cl da entnehmen kann.
Aha.
Aus dem aktuellen Destillationsfluss.
Okay.
Musste erstmal geeicht werden, dann wurde es von der Bundesbrandweinmonopolverwaltung abgenommen und dann vom örtlichen Zollamt noch eingebaut und verblombt.
Ich habe eben mit Angela schon ganz viel über die Schweden gesprochen, die ja auch im Verkauf noch so super restriktiv sind und dass man da in den Destillerien halt gar nichts anbieten kann und so, sondern also nicht mal zum Verkosten. Muss halt immer ein Restaurant daneben stehen, das irgendeine Lizenz hat und dann geht's. Aber ja, das in der Herstellung muss man eben auch dann. Ich weiß nicht, ob das so krass sein muss mit so vielen Blomben und so viel Sicherheit. Aber das ist, also, ist Schwarzbrennen in Deutschland noch ein großes Thema irgendwie? Du weißt es natürlich nicht.
Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also muss die Behörde da so viel Angst davor haben, ist die Frage.
Prinzipiell eher nicht. Nee. Weil so eine Anlage musst du anmelden.
Ja.
Gut, Schwarzbrennen mal, sagen wir, außen vor gelassen, aber von der Theorie her ist das Branntweinsteueraufkommen in Deutschland ja wesentlich geringer als das Mehrwertsteueraufkommen, zum Beispiel Umsatzsteueraufkommen.
Ja.
Und jeder Unternehmer muss seine Umsatzsteuer einmal monatlich deklarieren und wird dann gegebenenfalls mal geprüft oder auch nicht. Und theoretisch könnte man das genauso mit der Branntweinsteuer auch machen.
Ja.
Ich muss ja Buch führen, was wird erzeugt, was wird verkauft. Steht da jedem frei, das zu kontrollieren.
Na klar, bei dir schon ist halt die Frage, ob man so ein Gerät überhaupt irgendwie bekommen würde oder ich weiß nicht, also das ist jetzt keine große Brennler, habe ich nicht den Eindruck. So, wenn man noch was noch kleineres hätte, wäre das dann schlimm, wenn man das ohne Blomben und so in Betrieb nehmen würde?
Ja, wie gesagt, ist die Frage, unabhängig. Du könntest
viel geht dem Staat da wahrscheinlich nicht an Alkoholsteuer flöten.
Nee. Ne? Nö, du kannst ja völlig großen unabhängig machen, einfach alles offen und selbst erklären und gegebenenfalls prüfen lassen.
Und wenn du ein Geschäft draus machst, musst du halt Mehrwertsteuer zahlen oder was weiß ich.
Ja, das wäre wesentlich billiger für den Staat. Schau mal, jetzt läuft's.
Ja.
Gerade eben ist die Vorlage voll geworden, läuft drüber. Jetzt holen wir mal aktuell einen Schluck raus.
Um frisch, zu prüfen. Frisch destillierter Rum.
Genau. Riecht doch völlig langweilig.
Da kommt er. Aber das sind jetzt nicht 2 Cl, oder?
Nein, das ist ein bisschen weniger. Ich wollte schnell und wollte reinriechen. Alles gut. Einmal so. Und jetzt kannst du auch.
Darf ich mal riechen?
Ja, klar. Riecht wahrscheinlich unspektakulär, langweilig, sehr alkoholisch.
Oh. Ja, ich bin ja kein Rum-Experte, wie gesagt. Ich kenne mich da nicht so aus, aber die Aromen sind komplett andere als beim Whisky.
Der braucht Zeit. Der braucht richtig Zeit, um zu werden. Ich kann dir nachher meinen.
Was machst du mit dem Rum, wenn er jetzt fertig gebrannt ist?
Lagern.
Tust du in ein Fass?
Genau.
Irgendein spezielles Fass oder?
Nö.
Einfach so.
Einfach so Fass.
Mhm.
Klar. Jeder hat so seine Philosophie. Was muss es sein, was nicht. Ist so die erste Phase, das ist eine amerikanische Weißeiche erstmal in der Lager da drin und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
Ach so. Spontan gucken.
Okay. Ich lasse ihn erst ein bisschen liegen, probiere ihn dann, schaue, was kann ich mir noch vorstellen, um ihn in die Richtung zu bekommen, die ich ihn gerne hätte.
Okay, cool.
Das ist der Nachteil, wenn man anfängt, das ist ein bisschen Experiment dabei.
Ja. Wie lange machst du schon rum?
Erstes Jahr.
Erstes Jahr.
Genau, ganz frisch hier. Sehr, sehr, sehr spannend. Okay.
Wann planst du den Rum zu verkaufen? Wie lange willst du den einlagern? Weißt du noch nicht?
Weiß ich noch nicht.
Aber eine Idee hast du bestimmt. 3 Jahre? 2 Jahre?
2, 3, mal gucken.
Bei Rum gibt es keine Vorgaben, ne? Bei Whisky muss man 3 Jahre?
Whisky ist mindestens 3 Jahre, ja. Mhm. Rum gibt es keine Vorgaben, weder zur Fassgröße noch zur Lagerdauer etc. Mhm. Das ist relativ frei, aber es sollte halt schmecken.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Und
das mag man sich anbieten.
Ich habe ja den Luxus, ich kann hier das hier produzieren und dann auf den Markt bringen, sozusagen, wenn ich denke, es ist gut.
Die Produktionskosten sind da wahrscheinlich gar nicht mehr so hoch. Ne? Also die Anlage sieht teuer aus.
Ja. Und
der Betrieb ist wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, der Betrieb ist hauptsächlich Zeit und Brennholz.
Zeit und Brennholz, gut, ist nicht so teuer. Zeit ist teuer, Brennholz ist nicht so teuer.
Ja.
Lagerung.
Jo.
Ja. Und dann mal gut raus.
Melasse probieren.
Ja. Wo kriegst du die her?
Die kriege ich aus Hamburg, sehr praktischerweise, von einem großen Händler.
Okay.
Der hat freundlicherweise auch schon mal nur 1000 Liter verkauft oder so.
Ah, das ist eine kleine Menge dann, 1000
Liter. Das ist eine kleine Menge,
ja. Okay. Für wie viel Mal brennen reicht 1000 Liter?
Na, ich habe mir so einen kleinen Rhythmus angewöhnt, einmal die Woche rumzubrennen, einmal die Woche 100 Liter Melasse.
Mhm. Ja, gut.
Insofern ist das sehr überschaubar.
Okay.
So, wie gesagt, erstmal ein Experiment. Gucken, was rauskommt.
Ja, genau. Gut.
Bei den Obstbrennen ist das wesentlich aufwendiger, also die ganze Maischebereitung etc.
Ach so, okay.
Ist eine ganz andere.
Ja, erstmal das Obst aufbereiten muss.
Genau, man muss erstmal das Obst aufbereiten. Mhm. Also immer die klassische Williamsbirne, die wird zerkleinert, wird entkernt, da kommen die Stiele, die Kerngehäuse und sowas raus, fein zermahlen, das vergoren, kalt vergoren, das relativ schonend.
Das machen Sie auch geht. Hier, oder?
Ja, ja. Okay. Das ist drüben in den Bäumchen.
Okay. Ja, spannend. Aber also wenn man sich hier mal umguckt, der Hofladen hat einiges. Oh, Medaillen hast du hier gewonnen.
Ja, ich musste letztes Jahr einfach mal aus Lust oder Freude einen Gin machen.
Aha.
Und der hat dann tatsächlich in Medaillen gewonnen.
Germany Gin of the Year.
Ja, das sagt mir nur New York. War ganz lustig.
Nicht schlecht.
Ja, gerade letzte Woche kam eine vom internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerb in London. Mhm. Eine Silbermedaille. Fand ich ganz gut. Haben wir besser als Hendrix abgeschnitten.
Nicht schlecht.
Den Gin-Kennern.
Also den Namen habe ich sogar schon mal gehört, obwohl ich auch mit Gin nichts am Hut habe.
Ja, aber fand ich gut. Ich meine, die wissen nicht, wie klein wir sind, aber immerhin. Blindverkostung, dann hat man sogar seine Chancen.
Woraus macht man nochmal Gin?
Das ist hauptsächlich Wacholder natürlich.
Ach ja, richtig,
und Wacholder. Dann ist es sehr, sehr unterschiedlich.
Kräuter.
Jeder nimmt seine eigene Kräutermischung. Also Botanicals bitte, nicht Kräuter.
Oh ja.
Ganz wichtig, in der richtigen Sprache bleiben.
Okay. Ja. Okay, und dann hast du hier ein Angebot von x verschiedenen Obstbränden, Finkenwerder,
Herbstbränden. Ja, wie gesagt, ich komme immer wieder auf die Größe und den Manufakturcharakter zurück. Wir können ja nicht viel erzeugen von den Obstbränden.
Mhm.
Das heißt, ich versuche möglichst das regionale Umfeld ein bisschen abzubilden. Mhm. Neben den Klassikern, die man haben muss, also Williams Himbeergeist und sowas ist Pflicht, aber alles, wo ich kann, kaufe ich eben regional zu, auch direkt vom Erzeuger, weil wir so ein bisschen besondere Anforderungen an das Obst haben. Anders als beim Frischmarkt muss es ja nicht lange halten. Also darf vollreif oder sollte vollreif gepflückt werden.
Mhm.
Ich kann es ja schnell verarbeiten, das Ganze. Das ist ja nicht viel. Wenn da 3-4 Tonnen pro Sorte Obst verarbeitet werden, dann ist das auch schon alles.
Ja. Ja. Was ist denn Hefebrand?
Aus einer Bierhefe.
Aha.
Das ist ein Wiederausflug in andere Alkoholproduktionstechnik.
Ja.
Nein, also wenn du Bier herstellst, maischst du ein, ähnlich wie beim Whisky, ein bisschen komplizierter noch, und irgendwann lässt das Ganze vergären und ziehst das klare Bier dann ab, füllt es eventuell nochmal und irgendwas bleibt im Tank zurück. Das ist so ein Hefesatz.
Ah, okay.
Immer noch flüssig, immer noch alkoholhaltig. Und wenn du diesen Hefesatz, für den Brauer ist eigentlich Abfall, nochmal brennst, den Alkohol rausholst, kommt eine sehr intensive Aromatik des entsprechenden Biers eben mit. Etwas blumig noch durch die Hefe. Und den nochmal ins Fass geworfen, gibt eben sowas, was so leichte Whisky-Noten hat. Um wieder mal zu eurem Hauptthema dazu kommen.
Mhm. Das klingt ja spannend.
Ja, ein bisschen abseits der Standards muss auch was
sein. Hat auch eine schöne Farbe. Alles andere hier ist so klar. Ach nee, hier Cassis ist noch mit Farbe.
Ein bisschen Likör, genau.
Süßer Apfel. Kirschlikör. Ja, alle anderen Brände sind klar.
Ja. Ist übrigens ganz lustig. Ich habe ganz oft angesprochen auf den Schokoladengeist, den wir machen.
Ja.
Warum der denn klar wäre. Das ist vielen Leuten unverständlich. Aber der Himbeergeist, warum der nicht rot ist, hat noch niemand gefragt.
War keiner, ne? Birnen sind auch nicht klar.
Nee.
Nee, ist richtig. Aha, hier dieser Five Continents Dry Gin. Warum Five Continents?
Weil ich versucht habe, Botanicals aus allen Kontinenten zu nehmen, die für mich Gin-typisch sind.
Aha.
Also es ist jetzt nicht ein Gin dieses sogenannten New Western Dry Styles, der, was weiß ich, nach Blaubeere oder nach Safran oder sonst was schmeckt, sondern soll ein typischer Gin sein, aber eben mit der Maßgabe, aus allen Kontinenten was zu verarbeiten, was passt. Ein bisschen kantig geworden, oder sagen wir mal markant, mit Wiedererkennungswert, das macht schon Spaß. Aber es ist eben noch ein klassischer Gin.
Wow, tolles Sortiment. Spannende Sache. Und du bist hier jeden Tag?
Nee. Nee. Jeden Tag nicht.
Einmal die Woche brennst du?
Dazu sind wir zu klein. Ich bin hier so 3-4 Mal die Woche. Und der Rest ist leider am Schreibtisch oder unterwegs.
Ja, stimmt. Du musst ja auch einkaufen und so.
Ja, verkaufen.
Und verkaufen.
Verkaufen bietet sich an.
Achso, du verkaufst nicht nur hier, sondern...
Nein, verkaufen nicht nur hier.
Wir haben hier Feinkostläden.
Wir haben hier ungefähr so 15% des Absatzes. Das ist hier direkt.
Ja,
der Rest läuft über Handel, Feinkost, Wein- und Spirituosenhandel.
Tja.
Restaurants etc. Das sollte ja auch bedient werden.
Fühlst du dich wohl hier in Norddeutschland?
Ja.
Das ist schön.
Tue ich. Sehr freundliche Leute, erstaunlicherweise. Nein, nicht erstaunlich. Das Einzige, was ich vermisse, sind so ein bisschen die Berge.
Ja, Berge gibt es ja nicht so. Die Harburger Berge sind hier ums Eck, aber das sind ja nicht wirklich Berge.
Ja, es gibt so irgendwas, was Berg heißt.
Hier heißt alles mögliche Berg. Aber den Harburger Bergen geht es tatsächlich so ein bisschen rauf und runter. Also nicht, da gibt es keine Berge im Sinne von Alpen oder was auch immer.
Ja.
Aber Steigerung gibt es da auch. Das, was von der letzten Eiszeit übrig geblieben ist. Ja. Nee, schön. Und Bilder hängen hier, sehe ich gerade. Wer malt die? Bist du das?
Nee.
Deine Frau malt?
Das bin ich auch nicht. Nee. Es gibt ab und zu Künstler, die auch mal in einem Miniaturraum ausstellen.
Ah, okay.
Und durch die großen Events hier auf Bastos, diese Frühjahrs-, Herbst- und Weihnachtsmärkte, verirrt sich da doch der eine oder andere mal rein. Und habe ich gesagt, ich hänge mir gerne 1-2 Bilder rein. Sogar schon mal 1 verkauft.
Ja, schön.
Ja.
Alles klar. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und ich werde jetzt nochmal shoppen hier bei dir.
Ja, das Shoppen habe ich dann gemacht, wobei Fabian mir nicht so viel Geld abknüpfen wollte, wie er verdient hätte. Ich habe den Laden am Ende mit einer kleinen Probe von dem Gin, Five Continents, verlassen und einer Flasche von dem Hefebrand, den ich auch sehr spannend fand. Aber was nicht so spannend ist, ist alleine saufen. Insofern habe ich mir dann jemanden gesucht, der mit mir gemeinsam diese Spirituosen probiert. Und wenn es um Spirituelles geht, dann ist natürlich Alexander Waschkau genau der richtige Mann.
Hab zwei Sachen mitgebracht.
Das ist schön.
Von Gut Basthorst. Hersteller Feingeisterei.
Ich finde, das ist ein kleines Fläschchen, auf dem Probeschluck steht. Das finde ich sehr sympathisch.
Probeschluck. Probeschluck. Reicht es für 2 Schlucke. Ich dachte, ich probiere den mal lieber nicht alleine, sonst ist das so langweilig.
Okay, Feingeisterei. Und das ist ein Hamburg Dry Gin.
Ja.
Steht das 5 für 5 Jahre oder so?
Nein.
Ah ja, okay, der heißt einfach so.
Steht für 5 Continents. Darunter steht Continents.
Ah, von 5 Continents.
Der Herr Rohrwasser ist persönlich in einem Ruderboot um die ganze Welt gerudert. Nein.
Okay.
Nein, aber er hat, in Gin sind ja so Sachen drin. Ich habe Kräuter gesagt, er hat mich korrigiert und wie heißen die eigentlich?
Gewürze?
Nee, man muss irgendwie Organics sagen oder so.
Organics, okay.
Aber eigentlich sind es halt Kräuter.
An dieser Stelle muss ich korrigierend eingreifen. Es ist natürlich nicht Organics, sondern Botanicals.
Okay. Und die hat er von allen 5 Kontinenten. Was gar nicht so einfach ist, glaube ich, weil er eine reine Bio-Dingsbums ist, Brennerei.
Okay.
Der verbrennt nur, also der macht nur Brände aus Bio-Zutaten.
Okay, und dann aus 5 Kontinenten, oder? Das ist sportlich.
Ja, fand ich auch. Er meinte, ist gar nicht so schwer. Ja, ich dachte, wir probieren das mal, oder? Hast du schon mal Gin getrunken?
Ich habe schon mal Gin getrunken, ja.
Ich nicht.
Noch nie?
Nee.
Das ist ja witzig. Ich habe einen sehr leckeren Gin kürzlich getrunken. Den gibt es hier in Hamburg in diesem, wie heißt das, Mutterland?
Okay.
Ist so ein Laden, wo du lauter Hamburg-Spezialitäten kriegst, Mutterland. Ich hoffe, das heißt Mutterland, aber es heißt Mutterland, ja. Und das ist ein Gin, auf dem ein Affe abgebildet ist. Also ich finde das Cover auch irgendwie total nett. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Und ich hatte eine Freundin von mir in Köln hatte den und den haben wir da irgendwie in Köln, also bei Skeptics in the Pub waren als Abzacker genommen. Der war sehr lecker.
Und trinkt man den pur? Also ich kenne natürlich Gin Tonic, man trinkt das wohl mit...
Man kann den auch, ich glaube, wenn wir ihn verkosten wollen, kann man
ihn eigentlich pur trinken.
Ja, glaube ich schon, dass wir das wollen.
Ja. Gut, dann mache ich mal auf.
Oh, mein Handy brummt.
Dein Handy
das brummt. Ist aber ganz unprofessionell.
Einmal mit Profis.
Ich muss ja mal das...
Muss ich eigentlich sagen, wer du bist oder kennen dich alle?
Das weiß ich nicht, ob deine Hörer mich kennen.
Sind ja nicht so viele. Ein paar Kameraden hören nicht so viele. Das ist ein ganz gemütlicher kleiner Kreis.
Ja, ich bin der Alexander.
Hallo Alex. Alexander. Du warst hier schon mal bei den Pappkameraden.
Stimmt,
wir haben. Meine Hörer kennen dich alle.
Wir haben getrunken und über Gott geredet, ne? Vor langer Zeit.
Es ist noch gar nicht so viele Episoden her, weil es noch nicht so viele gibt. Das hier ist Episode 37.
Okay.
Riecht nach klarem Schnaps.
Okay.
Ich schenke mal ein.
Manchmal riecht Gin auch so ein bisschen wie Brillenputzmittel. Dann ist es aber nicht so schlecht.
Du musst noch ein dritter Schluck trinken, können wir für deine Frau aufbewahren oder zum Nachschenken.
Oh ja, der riecht aber.
Der riecht nicht nach Brillenputzmittel.
Gar nicht, nee.
Wonach riecht er denn?
Da bin ich ganz schlecht drin in sowas.
Der berühmte Horst Lüning im Moment.
Wer ist Horst Lüning?
Horst Lüning. Seine Frau Theresa Lüning betreibt den The Whiskey Store.
Ah, okay. Und der kann das dann wirklich?
Und Horst ist begnadeter Whisky-Verkoster und macht dazu YouTube-Videos.
Ah, okay.
Legendär. Sitzt da immer da in seinem kleinen Studio und verkostet Whiskys. Und dann gibt es halt immer diesen einen Moment, wo er dann halt an dem Whisky riecht. Und es passiert halt nichts. Er riecht dann und schwenkt das Glas von links nach rechts, weil seine Nasenlöcher unterschiedlich groß sind, hat er schon mal erklärt. Musst du auch mal machen. Einmal linkes Nasenloch, einmal rechtes Nasenloch, riecht unterschiedlich. Und dann ist es halt immer kurz still. Für mich ist das immer der Horst Lüning.
Ah, okay. Das riecht, wie riecht denn das? Das riecht so kräuterig?
Na klar.
So ein bisschen nach...
Aber auch ein bisschen süß.
Süß? Der wird wahrscheinlich nicht süß schmecken, aber er riecht ein bisschen süß und so ein bisschen sowas Anishaftes vielleicht. Aber da kann ich mich vielleicht verschlagen lassen, aber so ein bisschen...
Ah, ich weiß, was drin ist. Und tatsächlich riecht es auch danach.
Okay.
Das hat er nämlich in seinem Laden stehen. Süßholz.
Süßholz? Ja, so Lakritznote. Ja. Genau, deswegen komme ich auf Anis. Ja, stimmt, so eine leichte.
So. Sollen wir probieren?
So ein bisschen ölig am Glas.
Naja, Alkohol.
Das macht man auch immer, glaube ich. So als kultivierter Trinker.
Prost.
Zum Wohl. Dann immer Finger weg vom Alkohol.
Ganz ja, richtig, sicher.
Den kleinen Finger immer.
Wir müssen eigentlich auch British raiden mit einem britischen Akzent.
Mit Gin, ne?
Ja.
The Queen.
Auf die Queen. Hm. Mhm. Oh, kräftig. Was hatten wir eigentlich? 47 Volumenprozent.
47, okay.
0,5. Nee, das ist Prozent. 47 Volumenprozent.
So schmeckt er aber auch.
Kräftig, würzig, lecker eigentlich.
Kann man trinken. Allerdings bei fast 50 Volumenprozent ist das natürlich auch gefährlich. Also Whisky ist ja schon gefährlich, wenn der gut schmeckt. Aber so ein?
Also das ist so, ja, ein klarer Schnaps. Tja, dafür, dass ich noch nie Whisky, noch nie Gin getrunken habe.
Also der,
könnte ich glatt sagen,
der
ist mein liebster Gin bisher.
Der mit dem Affen war insgesamt, glaube ich, ein bisschen milder. Jetzt weiß ich nicht, ob es bei Gin gut oder schlecht ist, wenn der kräftig ist. Das kann ich nicht einordnen. Aber wahrscheinlich ist das wie bei allen Schnapssorten, dass man... Du
musst halt gucken, ob es dir schmeckt.
Ob es dir schmeckt, genau. Warte mal, ich will mal gerade gucken, ob ich das rausfinde. Gin-Affe, wenn ich hier mal parallel...
Gin-Affe.
Wie der hieß, damit wir den Hörern noch was mit
auf den Weg geben. Der Hoaxmaster googelt Gin-Affe.
Monkey47.
Ja, ach, das ging aber schnell.
Ja, ich kann doch mit dem Internet umgehen. Ich kenne mich doch aus.
Du kennst dich mit dem Internet
aus. Guck mal, so sieht er nämlich aus. Warte mal, ich mach das mal ein bisschen größer. Dann sieht man das nämlich. Der sieht so aus.
Ja, das ist ein Affe, stimmt.
Schwarzwald. Der kommt aus dem Schwarzwald. Genau, das war die Besonderheit. Jetzt erinnere ich mich wieder.
Mhm. Monkey47, das stand ja auch.
Genau.
47 Volumen. Ist das vielleicht immer so bei Dings?
Das mag wohl sein, dass das stark war. Da gibt es immer so mehrere Sorten von diesem Monkey47. Und der ist nicht ganz günstig.
Gin. Ich hab's noch nicht mal so eine Fernsehshow.
Kennst du die? Erzähl mehr von früher.
Ja. Die haben Chin-Chin gesagt.
Mit Früchten, ne?
Mit Früchten.
War das,
oder? War auch was mit Gesundes.
Genau. Und in 3D.
Das ist auch gesund hier mit Kräutern. Ich finde das ziemlich gut.
Das kann man gut trinken.
Ja.
Also wahrscheinlich nicht viel.
Nehme ich nächstes Mal eine große Flasche mit.
Wenn man sich dann einmal daran gewöhnt hat, brennt es auch nicht mehr so doll. Das ist so der erste Schluck, weil man, glaube ich, nicht so genau weiß, was einen erwartet.
Und dann der zweite Schluck ist... Also, ne, schlimm ist es nicht.
Vielleicht sollte ich mir doch mal eine Flasche Gin kaufen. Weißt du, was der kostet? Oder um Loriot zu ziehen. Was kostet sowas denn im freien Handel? Dieser Probeschluck hat 3 Euro gekostet. Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht repräsentativ für die Flasche, ne?
Die große Flasche weiß ich nicht mehr. Stand da, kann ich vielleicht auf den Fotos erkennen. Hm. Nee, das findest du auch raus. Feingeisterei.de. Vielleicht
gucken wir das nochmal gerade nach.
Vielleicht kann man es irgendwo online kaufen.
Oh, ein Schluck Wasser.
Geisterei. Ja, Gin ist, glaube ich, bei uns gar nicht so gebräuchlich, dass man das trinkt. Ne? Ich glaube, das ist wirklich so eher eine britische Angelegenheit.
Das ist, daher kennt man das ja als Gin-Block. Ja. Ne? Die Queen ist am Saufen.
Wobei die auch gerne Pimps trinkt. Hast du schon mal Pimps getrunken?
Nee, was ist das?
Das ist total lecker. Das ist so ein Likörzeug, das du dir mit Sodawasser ansetzt und Früchten. Und das gibt es in der Regel im Pitcher.
Ich glaube,
das kann man allerdings pur ganz schlecht trinken. Ich laufe mal gerade zu meiner Bar, liebe Zuhörer.
Schneide ich raus, kein Problem.
Ich dachte, das ist so schön cool, die Bar.
Wow, coole Bar. Was ist da drin?
Alles Mögliche. Also das ist hier Original Dry, nur die Pratchett. Das ist für Martini. Wenn man den James Bond Martini machen will. Mhm. Ich habe hier noch irgendwo noch Pimps. Substanz, die kriegst du bei uns relativ schnell. Das ist tatsächlich aus Großbritannien. Und das machen wir dann mit Sodawasser und Früchten. Und das auf der Insel ist das der große heiße Scheiß. Das ist wirklich sehr lecker, sehr fruchtig.
Ja.
Ein bisschen schnapselig.
Okay.
Aber mehr süß. Also nicht für den harten Trinker.
Will ich doch gar nicht.
Ja, ich weiß ja nicht, was du mit der Kamera noch sonst so machst. Ich habe hier noch.
Eigentlich bin ich Whisky und Bier. Wein.
Das mag ich leider gar nicht. Ich weiß nicht, ob du Ingwer magst. Das ist so ein Ingwer-Körper. Das ist so ein Ingwer-Körper.
35% Ingwer-Schnaps.
Mhm. Kannst du gerne probieren, wenn du magst.
Jetzt fangen wir hier das auf. Eigentlich wollte ich nur die beiden Sachen vom,
ja,
vom Fabian probieren.
Ich mach doch sein. Trink dir auch mal einen Ingwer-Schnaps. Warte, ich muss mal meinen Rest Gin noch trinken.
Ja, mach das.
Ah. Was habe ich denn hier noch in der Tasche?
Mach du einen Ring. Ein Ring, ich weiß es.
Nein. Nein. Das sind Aufkleber vom Christopher Street Day, die ich mir irgendwo draufgepappt hatte.
Mhm. Oh, ein schwieriges Rätsel, du. Was habe ich in meiner Tasche?
Das sind ganz, da sind schon ganz andere Leute dran gescheitert. Ja, nee, der Gin war lecker. Gin.
Ja, sehr gut.
Ich versuche mal nebenbei nachzurecherchieren für unsere Hörer, was der kostet. Das ist jetzt ein Hefebrand, hast du gesagt, ne?
Genau, das habe ich zu Hause schon probiert mit meiner Frau.
Okay, das hat mehr so eine goldene Farbe. Mhm. Das ist ja auch interessant. Der kostet übrigens 70 cl, kosten 34,95.
Ist das teuer für den Gin?
Das liegt so in der Preislage von dem Affen. Mhm. Ich glaube, so Schädel-Gin ist deutlich günstiger. Aber
Schädel-Gin?
Wenn man es etwas edler
hat. Oh, da ist kein Affe vorne drauf, sondern so ein Schädel.
So.
Hefebrand.
Das ist ja.
Den habe ich zu Hause schon probiert mit meiner Frau, weil ich so neugierig war.
Das riecht ein bisschen nach Whisky, wenn ich ganz ehrlich bin, oder?
Ja.
Ein bisschen sehr sogar. Ich könnte jetzt sagen, wenn ich nicht aufpassen würde, könnte ich das für einen Scotch halten. Oder für so einen Irish. Mhm. Obwohl.
Das muss man ein bisschen tiefer einatmen, dann merkst du den Unterschied. Ach.
Hm. Aber so auf die erste Nase.
Also Hefebrand wird hergestellt aus einem, ich glaube sogar ein Abfallprodukt der Bierproduktion.
Mhm.
Wenn, hat er mir erklärt, es wäre jetzt lustig, wenn ich das richtig, nein, es wäre gut, wenn ich es richtig hinkriege. Bei der Bierproduktion hast du doch diese
die Maische.
Ja. Und dann, wenn du die Hefe dazu tust, ist es was? Es ist nicht mehr die Maische, oder? Die Maische ist doch Malz. Malz wird irgendwie in warmem Wasser irgendwie 62,75 Grad oder irgendwas ganz Spezielles.
Ich guck mal gerade nach, der Hefebrand. Ich muss sowas immer nachgucken, das ist so ein Hobby von mir.
So ein Internetfreak. Du machst auch viel so mit so Internet und so, ne?
Ja, manchmal.
Medien.
Hefebrand, aber Hefebrand.
Was mit Medien?
Was mit Medien?
Ja, was mit Medien, das können wir. Was mit Alkohol, noch nicht so gut. Deswegen wiederhole ich nochmal ganz kurz, was der Fabian zum Thema Hefebrand gesagt hat. Der weiß das besser.
Aus einer Bierhefe. Aha. Das ist ein Wiederausflug in andere Alkoholproduktionstechnik. Ja. Nein, also wenn du Bier herstellst, meist du ein, ähnlich wie beim Whisky. Mhm. Bisschen komplizierter noch. Und irgendwann lässt das Ganze vergären. Und ziehst das klare Bier dann ab. Filterst du eventuell nochmal und irgendwas bleibt im Tank zurück. Das ist so ein Hefesatz.
Ah, okay.
Immer noch flüssig, immer noch alkoholhaltig. Und wenn du diesen Hefesatz für den Brauer, ist eigentlich Abfall, nochmal brennst, den Alkohol rausrührst, kommt eine sehr intensive Aromatik des entsprechenden Biers eben mit. Etwas blumig noch durch die Hefe. Und den nochmal ins Fass geworfen, gibt eben sowas, was so leichte Whisky-Noten hat. Um wieder mal zu eurem Hauptthema dazu kommen. Mhm.
Tja, leichte Whisky-Noten haben wir auch erkannt. Aber ja, zurück zu Alexander und dem Hefebrand.
Ja, egal. Zumindest, was nicht für die, was dann nicht für die Bierproduktion benutzt wird, sondern wo irgendwie noch so ein bisschen Hefeschaum.
Aber ist das, hier ist ein Schnaps, welcher aus dem Hefesatz, dem sogenannten Trub oder Geläger, der nach dem Ende des Gärungsphase von Fruchtmost im Fass zurückbleibt. Das klingt ja fast eher
Fruchtmost.
Nach, das klingt eher nach Wein oder so, ne?
Aha. Nee, aber jetzt aus Bier gemacht. Also Bier wird ja auch gegärt. Kannst du wahrscheinlich auch aus Fruchtmost. Ja, ist wahrscheinlich kein Unterschied.
Weil du setzt ja überall Hefe dazu, damit der Gärungsprozess.
Ja.
So, wollen wir mal. Auch riecht erstmal zum Wohl. Der riecht ein bisschen fruchtiger als Whisky. Da habe ich so einen. Oh, der schmeckt aber ganz anders.
Weißt du, warum der so einen Whisky-Anklang hat? Das ist das Holz. Ich glaube, da auf der Flasche steht Barrique mit drauf.
Ah, das wird ausgebaut. In
Nebenan, er hat das noch irgendwie ein paar Monate, Wochen, Monate, weiß ich nicht wie lang, in einem Holzfass liegen gehabt.
Das kann
gut sein. Und das schmeckt man, das Holzfass.
Aber es schmeckt, finde ich, vollkommen anders, als dass es riecht. Also
beschreib mal.
Ich finde das sehr mild.
Bin übrigens jetzt schon betrunken.
Ich auch. Ich habe auch nicht so viel gegessen. Es ist ganz mild. Also der Gin hat deutlich mehr gebrannt. Weißt du, wie viel Volumenprozent der hat?
Kann ich nachgucken. Steht auf dem Bild drauf, das ich auch fotografiert habe.
Das ist gut. Wonach schmeckt denn das? Und du bist ganz sicher, dass das Bierhefe ist?
Mhm. 40%.
Dafür ist es extrem mild. Es schmeckt ganz fruchtig. Ich kann das gar nicht, das schmeckt fast...
Nee, fruchtig. Also, man schmeckt die Hefe, das ist so ein bisschen nach Bier, Brot, so, frisch gebackenes Brot und dann eben das Holz dazu. Ich finde es sehr, sehr lecker.
Lecker auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ist das so ein Hefebrot, Hefeteig.
Da liegt die kleine Flasche, 03 oder so. So eine schmale, hohe Flasche habe ich da. Liegt bei 19 Euro oder 18, 19 Euro.
Das ist mal was völlig anderes, ne?
Ja.
Als man sonst immer trinken würde.
Der macht spannende Sachen da, der Fabian. Das ist echt, echt witzig. Der hat auch Spaß dran. Der irgendwie hat jetzt angefangen mit Rum, weil er das spannend findet. Hat schon Whisky gebrannt. Den er jetzt irgendwo lagern lässt.
Okay.
Ja.
Und alles mit Bioprodukten dann
was
auch.
Halt so ein Franke, genau. Was halt so ein Franke macht, wenn er auf einmal in Norddeutschland ist und Langeweile hat.
Ja, das ist sowieso. In Bayern braucht man ja sowieso und brennt sehr viel selber, ne? Und in Österreich nochmal mehr.
Ja, ganz Süddeutschland ist voll mit Obstbrennereien. Hier in Norddeutschland ist das eher selten. Trinkt man halt einfach Bier und gutes. Wobei Steinheger und so, es gibt ja auch typische norddeutsche Schnapsspezialitäten. Mhm. Wie werden die denn gemacht? Also Steinheger ist ein Doppelkorn, glaube ich. Ein Korn, ja.
Wobei so ein gut gemachter Doppelkorn gar nicht so schlecht ist.
Ja, ich finde, da ist zu wenig Geschmack drin immer. Also sowas hier, da hast du halt ein Bouquet an Aromen, was irgendwie ja, spannend ist, das zu trinken.
Also deutlich spannender natürlich als ein Korn, das stimmt.
Ja.
Ich habe noch einen Ich hätte noch einen ganz schlimmen Sieben-Kräuter-Schnaps aus.
Du, das ist hier die Sendung über die Feingeisterei. Wir können es nicht einfach irgendwie.
Achso, Entschuldigung, Schnaps trinken, dann lassen wir das.
Tja, das mit dem Kräuterschnaps haben wir tatsächlich gelassen. Den Ingwer-Likör haben wir allerdings noch probiert. Ich erspare euch mal diese Tasting Notes, so wie ich mir hätte diesen Ingwer-Likör ersparen sollen. Nein, so schlimm war es nicht, aber tut hier wirklich nichts zur Sache, denn es geht um die Feingeisterei. Und ja, damit endet auch der Bericht. Allerdings ist noch eine Frage offen, denn jetzt ist es ja so, ich habe die Feingeisterei dort auf Gut Basthorst entdeckt, während ich mit Angela zu unserem Pappkameraden Whiskyfass gelatscht bin. Und da ist jetzt natürlich die große Frage, wenn der Fabian Rohrwasser auf Gut Basthorst Whisky herstellt und Macmyra auf Gut Basthorst ein Whiskylager hat, kommen die sich in die Quere? Werde ich am Ende das Pappkameradenfass, wenn es denn geleert ist und auf Flaschen abgefüllt ist, mit Feingeist-Whisky nachfüllen? Huiuiui, ich weiß es nicht. Mal sehen, was Fabian und Angela dazu sagen. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß mit was auch immer ihr als nächstes hört. Tschüss.
Ich glaube auch nicht, dass wir uns mit dem Whisky in die Quere kommen, weil ich bin so klein.
Ja.
Das ist eher so Spezialitätenfässchen sind.
Die macht einfach Spaß. Die Destillerie in Jävle ist ein bisschen größer.
Ja, muss ja, weil sonst...
Sonst kriegt man die Menge nicht hin. Ja, ja, klar. Okay. Aber das Gut ist echt schön. Also ich war jetzt einmal hier zum Weihnachtsmarkt damals. Da ist ja rappelvoll hier und richtig Betrieb. Muss man noch Eintritt zahlen auf dem Weihnachtsmarkt? Fand ich auch sehr merkwürdig, aber naja.
Ja.
Scheint ja gut zu funktionieren. Aber man kann auch außerhalb der Märkte kommen, ne? Das ist viel schöner eigentlich sogar. Ganz entspannt. Es
ist nicht so viel los, aber man hat richtig Zeit.
Ja,
das ist eigentlich sehr schön, das intensiver kennenzulernen. Mhm.